Die Erfüllung und Darstellung des ersten Bundes mit Abram. Der erste irdische Bund mit Abram, der das irdische Land seinen leiblichen Nachkommen zusprach, war kein ewiger Bund. Er wurde bei Tieropfern geschlossen und betrifft nur Abrams irdischen Samen. Er wurde durch den alten Bund vollständig erfüllt. Dieser Bund wird in Galater 4,21 und in den folgenden Versen mit Hagar und dem irdischen Jerusalem gleichgesetzt, die Kinder dieses Bundes aber mit Ismael. Galater 4,24, 25 und 30. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse, eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Die Erfüllung und Darstellung des zweiten Bundes mit Abraham. Der zweite himmlische Bund mit Abraham hat ihm und seinem Samen einen ewigen Bund und damit ewigen Landbesitz verheißen. Er wurde für alle geistlichen Nachkommen durch das Opfer Jesu geschlossen und betrifft Abrahams himmlischen Samen. Dieser verheißene ewige Bund mit seinen ewigen Segnungen entspricht dem neuen Bund und wird in Galaterbrief Kapitel 4, Vers 21 und den Folgeversen mit Sarah und mit dem himmlischen Jerusalem gleichgesetzt, die Kinder dieses Bundes hingegen mit Isaak. Galater 4, 26, 28 und 31. Das Jerusalem droben aber ist frei, und das ist unsere Mutter. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Die beiden Israel. Ebenso wie es also zweierlei Samen Abrahams gibt, die leiblichen Nachkommen oder solche, die durch Glauben an Jesus Christus aus dem neuen Bund geboren sind, so gibt es auch zweierlei Israel. A. Das alttestamentliche Israel auf der Grundlage des alten Bundes. Solche, die diesem Israel angehören, werden in Galater 4 in Ismael dargestellt. Das Zentrum und Ziel des alten Israel sind der Antichristus und das irdische Jerusalem als dessen Braut und Welthauptstadt. Hierfür nimmt Satan 5. Mose 28,1 unrechtmäßig in Anspruch. Im weiteren Sinne ist dieses Israel die große Stadt, die der Hure Babylon Jerusalem entspricht. B. Das neutestamentliche Israel auf Basis des neuen Bundes. Solche, die diesem Israel angehören, werden in Galater 4 in Isaak dargestellt. Das Zentrum und Ziel des neuen Israel sind Jesus Christus und das himmlische Jerusalem, das die Braut des Herrn ist und die Hauptstadt der zukünftigen Welt sein wird. Dieses Israel entspricht im weiteren Sinne der Braut des Lammes, also dem heiligen himmlischen Jerusalem. Gemäß 1. Mose 24, die Verse 64 und 67 steigt die in Rebekka dargestellte heilige Brautstadt zum Isaak-Lamm herab. Sie bildet das himmlische Herz des neuen Israel auf einer neu erschaffenen Erde. Durch das neue Israel wird alles, die Erde und der Himmel, unter dem einen Haupt Jesus Christus zusammengefasst werden. Siehe hierzu den Artikel Die Allversöhnung ist eine biblische Wahrheit auf freudenbotschaft.net. Epheserbrief Kapitel 1 Vers 10. Für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Die Wahl zwischen den beiden Israels ist demnach auch eine Wahl zwischen dem irdischen Babylon-Jerusalem und dem künftigen himmlischen Jerusalem. Diese beiden Frauen, die Hure und die Braut, sind Gegenspieler. Sie können nicht nebeneinander existieren. Ihre beiden Körperschaften sind grundverschieden. Siehe hierzu den Artikel Die Typenlehre des Johannes auf freudenbotschaft.net. Weil das alttestamentliche Israel im alten Bund Ismael entspricht, der entlassen und enterbt wurde, sind die 12 Stämme Israels nicht das Volk Gottes, denn sie werden in den 12 Stämmen Ismaels dargestellt, der nach seinem Fortgang nicht länger als ein Sohn Abrahams galt, wie 1. Mose 22, die Verse 2, 12 und 16 zeigt. Denn hier wird Isaak als der einzige Sohn Abrahams bezeichnet. Deshalb sind auch die Israeliten, die Jesus als den Christus verworfen haben und nun Ismael entsprechen, im Sinne des Neuen Testaments nicht mehr Israel und darum auch nicht mehr das Volk Gottes. Römerbrief, Kapitel 9, Vers 6. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israeliten. Hosea 1, Vers 9. Und er sprach: Gib ihm den Namen Lo-Ami, denn ihr seid nicht mehr mein Volk, und ich will nicht euer Gott sein. Das neutestamentliche Israel hingegen, das aus einem kleinen Rest Israels entstanden ist, der Jesus als den Christus aufgenommen hat, ist das wahre Israel, in dem Gott die Heilsgeschichte seines Volkes zur Rettung der ganzen Welt weiterführt. Die Kontinuität der Erwählung des Alten in einem aus ihm herausgehenden Überrest zeigt sich auch darin, dass die zum neuen Jerusalem gehörenden 144.000, also die Frau in Offenbarung 12,6, aus dem irdischen Babylon Jerusalem fliehen werden. Auf diese Weise wahrt Gott seine ursprüngliche Glaubenszusage und kann dennoch einen neuen Bund beginnen. Ein Teil des alten Israel wird in Jesus Christus fortgeführt und das Neue wird in diesem Teil integriert, sodass es an der Verheißung des Alten partizipieren kann und biblisch als die Fortsetzung des Alten gilt. Wir Christen sind Israel. In Jesus sind wir Söhne des lebenden Gottes. Die Erwählung Israels setzt sich in den Nationen fort. Es war von Anfang an bestimmt, dass der Segen Abrahams auf dem Weg über eine einzige Nation zu allen Nationen kommen sollte, was bis heute durch Jesus Christus und seine Apostel mittels des Evangeliums geschieht. 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3 in der Zürcher Bibel. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk machen und ich will dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du wirst ein Segen sein. Segnen will ich, die dich segnen, wer dich aber schmäht, den will ich verfluchen. Und Segen sollen durch dich erlangen alle Sippen der Erde. Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 14, in der Davar-Übersetzung. Auf das hinein in die Nationen die Segnung des Abraham werde, in Jesu Christo, auf das wir die Verheißung des Geistes nehmen durch das Treuen. Dies ist der Grund, warum gerade der König Israels laut dem Matthäus-Evangelium seine Apostel in die ganze Welt aussandte, um alle Nationen zu Jüngern zu machen, die seine Gebote halten. Die Heilsgeschichte ging also mit Israel weiter, jedoch unter Einbeziehung der Nationen und nur mit dem neutestamentlichen Israel, das heißt nur mit dem Israel, das den neuen Bund angenommen hat und in Römer 11, 5 als ein Überrest Israels nach Wahl der Gnade bezeichnet wird. Römerbrief 11, die Verse 5 bis 7. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden, wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sonst ist Gnade nicht mehr Gnade. Was nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt, aber die Auswahl hat es erlangt, die übrigen jedoch sind verstockt worden. Denn weil der neue Bund gemäß 1. Mose 17, die Verse 4 bis 8, der Menge Nationen angekündigt worden ist, deren Vater Abrahams werden sollte, wird dieser, nachdem er mit Israel geschlossen worden ist, auch den Nationen angeboten, wodurch Gott seinen zweiten Bund mit Abraham erfüllte. Lukas 1, 55 und 72. Wie er zu unseren Vätern geredet hat gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Um Barmherzigkeit zu üben an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken. Weil der neue Bund beinhaltet, dass alle, die ihn annehmen, das Volk des Königs Israels sein werden, lehrt Paulus, der Apostel der Nationen, ausdrücklich, dass die Christen aus den Nationen, weil sie durch das Blut des Christus, das heißt durch den neuen Bund, nahe geworden sind, das Bürgerrecht Israels erhalten. Epheserbrief Kapitel 2, die Verse 11, 12 und 19. Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleische nach Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus ward, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung, und ihr hattet keine Hoffnung und ward ohne Gott in der Welt. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Epheserbrief Kapitel 3, Vers 6 in der Davar-Übersetzung. Dass die Nationen gesetzgemäß Zusammenbeloste sind und Zusammengeleibte und Zusammenmithaber der Verheißung in Christo Jesu durch die Wohlkunde. Dementsprechend lehrt auch Petrus, der Apostel der Beschneidung, in 1. Petrus 2, Vers 9, dass auch die Christen aus den Nationen die ursprüngliche Berufung Israels erlangt haben. 2. Mose 19, die Verse 5 und 6. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du den Söhnen Israel reden sollst. Das mosaische Gesetz ist nicht die Grundlage und das Ziel. Man beachte, dass Gott in 2. Mose 19 in den Versen 5 und 6 die Inhalte seiner Berufung Israel nur in Aussicht stellte. So sollt ihr und ihr sollt sein. Die gesetzmäßige Bedingung zur Erfüllung dieser Berufung war aber die Erfüllung des alten Bundes. Weil aber niemand durch das Gesetz gerechtfertigt wird und Israel den Bund mit Gott gebrochen hat, konnte es auf der Grundlage des Gesetzes auch seiner Berufung nicht gerecht werden. Römerbrief 9, die Verse 30 bis 33. Was wollen wir nun sagen? Dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern als aus Werken geschah. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Strauchelns, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Deshalb schreibt der Apostel Petrus in 1. Petrus 2, Vers 9, nur den neutestamentlichen Auserwählten. 1. Petrus 2, 9 in der Davar-Übersetzung. Ihr aber seid eine auserwählte Werdelinie, eine regierende Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk hinein in Umgetanes, damit ihr die Tugenden herauskündet dessen, der euch aus Finsternis berief hinein in sein Staunliches, das Licht. Die Heilsgeschichte ging nicht mit dem verstockten Israel weiter, das laut Galaterbrief 4, Vers 30 dem enterbten Ismael entspricht und in Matthäus 21, 19 im verfluchten Feigenbaum dargestellt wird, sondern mit den Israeliten, die Jesus als den Christus aufnahmen. Matthäus 21, Vers 19. Und als er einen Feigenbaum an dem Weg sah, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Und er spricht zu ihm: Nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Und sogleich verdorrte der Feigenbaum. Die aus Israel stammenden Christen betrachten seit ihrer Aussendung zu den Nationen alle als Mitbürger, das heißt Söhne Abrahams, und Israeliten, die an Jesus als den Messias glauben. Zusammen mit ihnen bilden sie die heilige Nation gemäß der Berufung Israels. Da Jesus den Feigenbaum Juda für den ganzen Äon verfluchte, wird der gegenwärtige Judenstaat Israel in der jetzigen Weltzeit keine Frucht mehr geben können. In Christus und allein in ihm bringt das neutestamentliche Israel hingegen endzeitliche Frucht. Veranlasst durch die 144.000 Christen und die sie anleitenden zwei Zeugen Jesu, kommt es dort zu einer geistlichen Erweckung. Johannes 15, Vers 5: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Auch in der Zukunft geht die Heilsgeschichte Gottes nicht mit dem verstockten Israel weiter, denn es steht nirgends geschrieben, dass Ismael nach seiner Enterbung wieder als Erbe eingesetzt worden ist, sondern nur mit den Christen aus allen Nationen, einschließlich Juden, die Jesus nicht nur als den leidenden Christus annehmen, sondern die ihn auch als den herrschenden Messias, den König Israels und der Nationen, angenommen haben, seine göttlichen Gebote halten und auf seine Treue, Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit vertrauen. Im Übrigen lesen wir nirgends, dass Isaak nach der Entlassung und Enterbung Ismaels noch irgendwie die Freundschaft mit Ismael gesucht hätte. Die dispensationalistische Lehre einer Rückkehr aus der Frist der Gnade, Golgathas, zum mosaischen Gesetz Israels ist diabolisch. Sie ist das Herz der endzeitlichen antichristlichen Verführung, die das falsche Israel, des falschen Jerusalem und das falsche Gesetz zum Zentrum hat. Der richtige Umgang mit den Juden. Wer mit Juden zu tun hat, der bezeuge ihnen möglichst aus dem Alten Testament den Fluch des Gesetzes, durch welchen sie das Aufenthaltsrecht in Kanaan bis in Ewigkeit verloren haben. Von diesem Fluch vermag sie allein Jesus Christus zu befreien. Er besteht, wenn auch nicht für ewig im Sinne von unendlich, so doch für die gesamte gegenwärtige Weltzeit und kann deshalb frühestens im zukünftigen Äon aufgehoben werden. Letzteres geschieht ausschließlich durch die Aufnahme der Verlorenen in den neuen Bund Gottes, das heißt dadurch, dass sie zum Baum des Lebens und zu seinen kostenlosen Wassern des Lebens hinzukommen. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Offenbarung 22, die Verse 1, 2 und 17. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und der Geist und die Braut sagen: Komm. Und wer es hört, spreche: Komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme Wasser des Lebens umsonst. Wollen die Juden Jesus nicht annehmen, so ist es besser, Abstand zu ihnen zu halten, um nicht ihrer Sünden und Gerichte mit teilhaftig zu werden. Denn als durch das Gesetz Verfluchte werden sie auch den Nationen zum Fluch, Stichwort Freimaurerei, und stehen unter dem Fluch Gottes. Sacharja 8, Vers 13. Und es wird geschehen, wie ihr ein Fluch unter den Nationen gewesen seid, Haus Juda und Haus Israel, so werde ich euch retten und ihr werdet ein Segen sein. Fürchtet euch nicht, eure Hände seien stark. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, die Verse 15 und 16. Die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich sind, indem sie, um ihr Sündenmaß stets voll zu machen, uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit die gerettet werden. Aber der Zorn ist endgültig über sie gekommen. Hebräerbrief 13, die Verse 12 bis 14. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, der große Macht hatte, und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief mit starker Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und gehassten Vogels. Denn von dem Wein der Wut ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken und die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben und die Kaufleute der Erde sind durch die Kraft ihrer Üppigkeit reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfanget. Die Aufnahme in den neuen Bund durch den Glauben. Der neue, ewige Bund wird nicht durch eine als Taufe bezeichnete sakramentale Säuglingsbesprengung geschlossen, wie es Luther lehrte und diesbezüglich sogar den Bibeltext in 1. Petrus 3, 21 veränderte, als er schrieb, die Taufe sei ein Bund des guten Gewissens mit Gott. Die christliche Taufe gehört biblisch nicht zur Erlösung. Sie stellt keine Bundesvereinbarung dar. Gott schloss seinen neuen Bund in einem souveränen Akt einseitigen Handelns, als er auf Golgatha seinen Sohn für die Vergebung der Sünden der Welt opferte. Weder die klerikale oder freikirchliche Taufe noch irgendein anderes menschliches Werk ist nötig, um diesem ewigen Bund beitreten zu können, sondern allein der Glaube an das persönlich wirksame Heilswerk des menschgewordenen Gottes. Unser Glaube, nicht unsere Werke, rettet von Sünde, Tod und Gottferne. Römer 3, die Verse 27 und 28. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Wer im Glauben nach Golgatha schaut, ist aus Gnade erlöst worden, denn er vertraut auf die Treue Jesu. Wir dürfen darauf ruhen, was Jesus für uns tat, und darin Heilssicherheit und Heilsgewissheit haben, denn Gott rechtfertigt uns, das heißt, er bezeugt unsere durch Jesus gewirkte Gerechtigkeit in einem öffentlichen Freispruch. Siehe hierzu den Artikel Das Evangelium Gnade Rettung Nachfolge auf freudenbotschaft.net. Wer den Segen Abrahams durch Jesus Christus empfangen will, der muss den äonischen Bund annehmen, der Abraham und viele Nationen verheißen wurde, die ihn zum Vater haben. Wir gehen in den neuen Bund ein und werden nicht nur Abrahams, sondern darüber hinaus Gottes Kinder, indem wir unser Herz vertrauensvoll dafür öffnen, was Jesus für uns auf Golgatha getan hat. Laut Epheser 1,13 und 1. Korinther 12,13 erhalten wir in diesem Glaubensmoment den Heiligen Geist und gehören dem neuen Bund an, der uns vom Fluch des Gesetzes des Mosaischen Bundes befreit. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Denn in einem Geist sind wir alle in einen Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Wenn wir unser Herz im Glauben für Jesus öffnen, zieht dessen neues Gesetz in uns ein. Die Erfüllung dieses Gesetzes ist aber keine Bedingung für die Aufnahme in den neuen Bund, denn unsere Nachfolge Jesu baut darauf auf, dass wir im Glauben an ihn bereits gerettet sind. Das heißt, durch die Taufe des Geistes unwiderruflich zum Leib des Herrn gehören. Das gerechte Gnadengesetz des leidenden und herrschenden Christus. So wie die Juden bis heute nur auf einen herrschenden Messias warten, während sie den leidenden Christus verworfen haben, so glauben die meisten Christen nur an den leidenden Gesalbten, während sie den herrschenden Messias, welcher als König, der Gesetzgeber und Richter ist, ablehnen, sodass schließlich die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Matthäus 24, Vers 12. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Der kommende Christus wird aber alle Gesetzlosen richten, zumal auch der Antichristus den Titel der Gesetzlose trägt. Gesetzlosigkeit ist also antichristlich. Matthäus 13, die Verse 41 und 42. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle Fallstricke zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun, und sie werden sie in den Feuerofen werfen, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Die Gerechtigkeit tun geht laut 1. Johannes 3,7 nur unter Beachtung der Gesetze Gottes, denn solche, die der Herr Jesus durch seine Gnade erlöst hat, sind von aller Gesetzlosigkeit losgekauft worden, denn die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist aber der Wille Gottes gemäß dem von ihm gesetzten Recht. Das von Gott festgelegte Recht ist aber sein Gesetz. 1. Johannes 3, Vers 7. Kinder, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Titus 2, Vers 14. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufe von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Römerbrief Kapitel 5, Vers 21. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Deshalb spricht auch das Neue Testament vom Gesetz des Christus. In 1. Korinther 9,21 wird es als das Gesetz Gottes bezeichnet, das auch das vollkommene Gesetz und das Gesetz der Freiheit genannt wird, durch welches die Christen gerichtet werden. Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Jakobusbrief 1,25. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Jakobusbrief Kapitel 2, Vers 12. redet so und handelt so, wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Weil Gott die Lehre Jesu, also sein neues Gesetz, auf unser Herz schreibt, warnt der vom Himmel her redende Mittler des neuen Bundes davor, die Herzen zu verhärten. Als durch das Blut Jesu Erkaufte müssen wir in der uns durch den Heiligen Geist vermittelten Gnadenlehre des Wortes Gottes bleiben und dürfen nicht ins mosaische Gesetz zurückkehren. Das königliche Gesetz des Christus ist nicht die Erfüllung der Forderungen des alten Bundes, sondern die Leibesgemeinschaft aller Christen im erbarmungsvollen Tragen der Nöte des jeweils anderen. Denn die Liebe zu den Glaubensgeschwistern ist die Erfüllung des Gesetzes Jesu, welches der Herr selbst vorlebte, als er seine Seele opferte und dadurch für uns Gnade und Wahrheit ermöglichte. Das alles regierende Haupt des Gesetzes heißt Gnade. Das Haupt der Gnade heißt Liebe. Der Weg zu Gott heißt Gnade und nicht Gesetz. Nachfolge Jesu bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen und den Weg des Herrn zu gehen. Jüngerschaft, zu ihr gehört unter anderem die Befolgung der das mosaische Gesetz transzendierenden Bergpredigt Jesu, ist jedoch kein Teil des neuen Bundesschlusses Gottes mit den Menschen, sondern nur eine Folge davon. Die an einem einzigen Tag geborene himmlische Nation. Mit dem männlichen Kind im prophetischen Bild der schwangeren Frau in Offenbarung 12 ist genau das heilige Volk gemeint, das entrückt werden wird, um mit Christus zu herrschen. Jesaja 66, die Verse 7 bis 9. Ehe sie Wehen hatte, hat sie geboren. Ehe Geburtsschmerzen sie ankamen, wurde sie von einem Jungen entbunden. Wer hat sowas je gehört? Wer hat dergleichen je gesehen? Wird ein Land an einem einzigen Tag zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Mal geboren? Denn Zion bekam Wehen und gebar auch schon seine Söhne. Sollte ich zum Durchbruch bringen und damit nicht gebären lassen, spricht der Herr, oder sollte ich gebären lassen und dabei den Schoß verschließen, spricht dein Gott? Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest, denn viele sind die Kinder der Einsamen, mehr als die derjenigen, die den Mann hat. In Jesus Christus sind wir, wie Isaak, Kinder der Verheißung. Wir wurden aus dem oberen Zion geboren, denn das himmlische Jerusalem, unser aller Mutter, wird in Zara dargestellt. In Jesaja 66, 7 bis 9 geht es nicht um die Staatsgründung Israels im Jahr 1948 nach Christus, sondern um den äonisch endzeitlich letzten Teil der Gemeinde Gottes, also den letzten Teil der Braut des Lammes. Er trennt sich vom Kreis seiner Muttergemeinschaft, also von den 144.000, was gewissermaßen eine Geburt darstellt. Offenbarung 12, Vers 5. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Wenn das letzte Leibesglied des Herrn entrückt ist, wird die heilige Nation Gottes an einem einzigen Tag komplett sein. Diese Staatsgründung im Himmel, das völlig neue Königtum des Herrn und seines Christus über die zukünftige Erde, wird beim Schall der siebten Posaune proklamiert werden. Offenbarung 10, Vers 7 in der Schlachter 2000. Sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündigt hat. Offenbarung 11, Vers 15. Und der siebte Engel posaunte, und es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen, das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Erfüllung des zweiten Bündnisses Gottes mit Abraham ersetzt seinen ersten Bund mit ihm komplett. Jesus Christus war schon immer, auch im Alten Testament, die Heilsbotschaft Gottes in Person. Jesus ist die stets bleibende Freudenbotschaft. Er ist das aus den Juden kommende Heil aller. Halleluja. Ein Aufruf zur persönlichen Lebensübergabe an Jesus Christus. Willst du Jesus gehören und ein Teil seines himmlischen Jerusalem sein? Willst du ein Staatsbürger des himmlischen Zion werden? Willst du Jesus und seinem neuen Bund angehören? Willst du den Segen Abrahams erlangen, um andere Menschen segnen zu können? Auch mit dir kann sich die Erwählung Israels fortsetzen, wenn du das möchtest. Auch du kannst an den Verheißungen des ewigen Bundes Gottes partizipieren. Auch du darfst durch den Glauben an Jesus Christus diesem Bund beitreten. Willst du das? Dann sage jetzt Ja zu Jesus als deinen Gott und Erlöser. Nimm ihn als den an, der für dich persönlich am Kreuz von Golgatha starb und dort deine Sündenschuld beglich, sodass du jetzt frei bist, ihm zu gehören und zu dienen. Bete jetzt zu Jesus und bekunde ihm, allen Menschen, die du kennst, und der unsichtbaren Welt, deinen Glauben und deine Dankbarkeit. Freue dich, denn du hast die Freudenbotschaft Gottes in dein Herz genommen. Jesus ist jetzt dein neues Leben. Lass dich von der Gnade und Liebe Gottes verändern.